SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Künstlerhaus Edenkoben zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juni. Seit nunmehr 50 Jahren, ja, wir feiern in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem ganzen deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Nicola Steiner, langjährige Redakteurin beim Schweizer Rundfunk, zuständig für Literatur, jetzt Leiterin des Literaturhauses in Zürich. Auch dabei ist Jutta Persson. Sie ist verantwortlich für die Buchseiten im Philosophie-Magazin, freie Literaturkritikerin unter anderem für die Zeit. Christoph Schröder, ebenfalls freier Literaturkritiker für sehr viele Medien, unter anderem für den Deutschlandfunk. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen werden, werden Antje Keil und Johannes Wördemann lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Die Weißen Nächte heißt das Prosadebüt der polnischen Autorin Ursula Honeck, das für den Surkamp Verlag von Renate Schmidt-Gall ins Deutsche übertragen wurde. Honeck ist vor allem für ihre Lyrik bekannt, für die sie auch zahlreiche Preise erhalten hat. Und auch die Weißen Nächte haben schon einiges an Ehre eingeheimst, wie man so schön sagt. Und zwar standen sie auf der Longlist zum International Booker Prize. Christoph Schröder, Schauplatz des Romans, der in abgeschlossenen Einzelgeschichten erzählt wird, ist ein Dorf am Fuße der Beskiden. Was ist das für eine Gegend und mit welchen Figuren haben wir es in Honecks Buch zu tun?
Ja, was ist das für eine Gegend? Ich war noch nicht dort, aber ich habe Andrzej Stasiuk gelesen und dessen Bücher, sein bekanntestes ist Die Welt hinter Dukla, spielen auch dort. Ursula Honeck ist dort auch geboren, das heißt, sie kennt sich dort aus. Ich habe mir Bilder natürlich im Internet angeguckt. Es ist eine sehr waldreiche Gegend, ein Gebirgszug im Südosten von Polen an der ukrainischen Grenze. Und es scheint mir fast, wenn ich jetzt dieses Buch auch gelesen habe, es scheint irgendwie so ein bisschen eine mystisch aufgeladene Gegend zu sein. Oder jedenfalls scheint es eine Gegend zu sein, eine Landschaft, die solche Geschichten, solche Erzählungen so ein bisschen provoziert, im positiven Sinne provoziert, Autorinnen und Autoren provoziert, darüber zu schreiben. Was sind das für Figuren? Wir sind in einem Dorf. Sie haben es gesagt, es ist eine Aneinanderreihung von Geschichten, die dann miteinander verquickt sind über die Figuren. Es ist ein wenig zeitlos. Man muss sich das alles ein bisschen zusammenreimen. Wann vor allen Dingen spielen diese Geschichten? Sie spielen wohl nach der Wendezeit, denn irgendwann gibt es eine Figur, die geht dann nach Deutschland zum Arbeiten. Und es ist ein Buch, in dem sehr viel gestorben wird. Aber es ist nicht unbedingt ein düsteres Buch. Das heißt, es sind Geschichten von Träumen, von Figuren, die sich woanders hinträumen, die vielleicht auch Ausbruchsfantasien hatten und dann in das Dorf zurückkehren, weil sie gescheitert sind. Es sind auch vergebliche Liebesgeschichten darin. Es sind Geschichten darin von, ja, ich würde sagen, depressiven Menschen. Eine Figur, die häufiger versucht, sich das Leben zu nehmen, es irgendwann dann auch schafft. Also es ist ein Dorf, in dem sehr, sehr viel passiert. Ich will nicht sagen, die ganze Welt passiert, aber es ist hauptsächlich ein Buch, in dem Menschen versuchen aufzubrechen, irgendwo hinzugehen, ihre Träume zu verwirklichen, aber dann an Grenzen stoßen. Und zugleich ist es, wie ich finde, eine, wenn ich das schon sagen darf, ganz große Entdeckung.
Um einen Eindruck von der Prosa von Ursula Honeck zu bekommen, liest nun Antje Keil aus den Weißen Nächten vor. Und das nur auch vorneweg. Diese einzelnen Geschichten haben Titel und das ist auch die Titelgeschichte, nämlich die Weißen Nächte. Bitte sehr.
Um 16 Uhr wurde es dunkel. Nicht jeder hätte das ausgehalten. Der gefrorene Schnee knirscht unter den Füßen und du siehst dich ständig um, wenn du dich traust. Wenn nicht, dann gehst du schneller, um das loszuwerden, was dir Schritt für Schritt folgt. Stell dir vor, du gehst die ersten Wochen im Dunkeln raus und stolperst jeden Moment. Da steht ein längst in die Erde gewachsener Stein heraus. Da ist ein kürzlich abgebrochener Ast noch nicht verfault. Oder, was am meisten nervt, ein Tourist hat eine Dose zerdrückt und mitten auf den Weg geschmissen. Und wenn es friert, dann haut es dich auf so einer Dose ordentlich hin. Anfangs gehst du blindlings. Sogar wenn die Sterne strahlen, sie geben keine Helligkeit. Genauso ist es mit dem Schnee. Eigentlich weißt du, dass die ganzen Felder weiß sind. Aber das Auge muss sich daran gewöhnen. Überall ist es schwarz. Und du suchst mit dem Blick das Haus der Nachbarn am Wald. Schlafen sie schon oder nicht? Waschen sie sich gerade? Oder ficken sie vielleicht? Wer hatte heute zuerst Lust? Du möchtest am liebsten reingehen und fragen, kann ich mal ihre Frau haben? Wollen wir für eine Weile tauschen? Sie können zu mir gehen, der Ofen ist geheizt, sie bleiben 2 Wochen, dann sehen wir weiter. Wenn du so dastehst und weißt, dass gar nicht weit weg das Leben ist, kommt dir alles Mögliche in den Sinn. Aber dann beruhigst du dich, denn du erinnerst dich, dass du ja nicht hergekommen bist, um zu leben, sondern um zu sterben.
Antje Keil las aus dem Roman Die Weißen Nächte von Ursula Honeck, aus dem polnischen Übersetzer von Renate Schmidgall. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Jutta Persson, wir haben es gerade eben gehört. Es sind 13 miteinander verknüpfte Geschichten, die diesen Roman ausmachen, die immer wieder von dem Tod handeln. Christoph Schröder hat das angedeutet. Dennoch wirkt dieser Text nicht düster. Liegt das vielleicht an den lichten Landschaftsbeschreibungen oder wie kommt das?
Ich denke, es liegt schon auch an den Landschaftsbeschreibungen, aber es gibt da so eine Art von Todesverliebtheit, die gleichzeitig auch, glaube ich, überwunden wird dadurch, dass die ganze Zeit drüber gesprochen wird. Also diese Leute reden eigentlich dauernd vom Tod, also vom Tod der anderen, von ihrem eigenen Tod, von den Toten, die um sie herum sitzen. Also es gibt da auch so eine starke, fast magische Ebene, also die Toten sind irgendwie immer anwesend, aber trotzdem verfällt man, glaube ich, nicht in Depressionen, wenn man das liest, weil es eben so eine Gegenbewegung im Erzählen gibt. Und das hat für mich auch den Reiz ausgemacht. Und es gibt eben auch immer so eine Art, so einen derben Humor dabei.
Haben wir gerade ja auch gehört.
Also der driftet manchmal auch schon ganz schön ins Brutale, muss man sagen. Also es bleibt nicht immer nur beim derben Humor. Das ist manchmal dann auch doch bedrückend, wenn es so sehr grobschlächtig wird. Nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, so ein Anerzählen gegen den Tod darin.
Also eine Art Geisterbeschwörung, glaube ich auch. Mhm. Also das haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Nicola Steiner, wenn Lyrikerinnen und Lyriker ein Prosadebüt vorlegen, dann wird ja oft gefragt, wie poetisch ist dieser Stoff angelegt. Jetzt mal ganz konkret, in was für einer Sprache ist diese Prosa gehalten?
Also sie ist natürlich sehr bildhaft. Wir haben das jetzt an dieser Passage schon gehört, das Nebeneinander von Widersprüchlichem, oder? Dass also die hellen Nächte auf der einen Seite, die mit Schnee unterlegt sind, aber trotzdem spielt sich sehr vieles im Dunklen ab und auch, ich finde, auch im Trüben, ja? Also auch dieses Nebeneinander von Toten und von Lebendigen. Vielleicht kann man dazu noch sagen, es gibt immer in jeder Geschichte eine Ich-Figur, aber diese Ich-Figur wechselt und man ist auch immer ein bisschen am Wehrweißen, welche Figur spricht jetzt gerade. Man kann keinen richtigen Stammbaum anfertigen, man kann keine Figurensituation machen, weil die wirklich immer wieder wechseln. In manchen Geschichten, die später kommen, sind Verstorbene auch tatsächlich wieder lebendig. Also das heißt, auch dieses Nebeneinander von Toten und Lebendigen sorgt dafür, das ist das, was Sie vorhin sagten, Christoph Schröder, diese Zeitlosigkeit, oder? Dass eigentlich alles nebeneinander stattfindet und die Zeit im Grunde genommen aufgehoben scheint. Also in der einen Geschichte ist der eine schon in Deutschland, dann ist er aber plötzlich wieder zurück, dann sind die Personen jung, dann sind sie Kind. Also es wechselt, es ist auch sehr verwirrlich. Die Figur Autoren kann man nicht so richtig zuordnen, aber ich glaube, das gehört dazu, zu diesem Stimmengewirr und zu dieser Dorfgemeinschaft, dass es eben doch um eine Atmosphäre geht, um eine Verdichtung von nebeneinander, von Landschaft und Menschen, die werden und vergehen und weggehen und wiederkommen. Und eben, das dreht sich alles ums Vergehen eigentlich.
Ja, und ich würde gerne daran anschließen, ich finde, dieses Buch schwebt irgendwie. Und alle diese Texte schweben. Nicola Steiner hat recht. Es ist tatsächlich so, wenn man versucht, sich das zu rekonstruieren, dann wird es schwierig, weil es in dem Zusammenspiel der Erzählungen tatsächlich recht kompliziert ist. Aber jede einzelne dieser Erzählungen, finde ich, hat ihre große Qualität. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt gleitet das so ein bisschen ab ins Märchenhafte, dann wird so ein Detail eingestreut. Und wenn es nur das wäre, was wir eben in der Lesung gehört haben, dass wir plötzlich durch eine Dose, die ein Tourist hinterlassen hat, darauf aufmerksam gemacht, wir sind also in der Gegenwart und da kann man drauf ausrutschen, wir sind nicht irgendwo im Märchenwald, sondern das ist sehr konkret an die Gegenwart gebunden. Ich glaube, ich kann kein Polnisch, ich glaube, dieses Buch ist hervorragend übersetzt, sonst würde es sich nicht so gut lesen. Und ich glaube auch, dass das sehr kunstvoll gemacht ist. Also auch das, Frau Steiner, Sie haben es gesagt, die Perspektiven wechseln. Wir haben eine Geschichte, da ist eine Figur, Malgorzata heißt sie. Da fängt das an, sie ist die Ich-Erzählerin. Dann wird sie betrachtet, wie sie durchs Dorf geht von verschiedenen Leuten. Einer davon ist ein Mann, in den sie verliebt ist. Und am Ende wird sie von Kindern tot aufgefunden, mutmaßlich ermordet durch einen der Männer, der sie vorher beschrieben hat. Und das ist so gut gemacht, aber nicht auf eine aufdringliche Art und Weise, dass jemand die Instrumente vorzeigen will und sagen, sieh her, was ich kann, sondern so, dass es wirklich absolut sinnfällig da reinpasst. Und das hat mich so fasziniert.
Vielleicht darf ich ganz kurz noch was zur Sprache sagen, weil Sie gesagt haben, erkennt man die Lyrikerin und ich finde, man erkennt sie sehr. Es gibt zum Beispiel diesen Satz, wir haben so viel Zeit vor uns, sagte Antek plötzlich, aber in seinem Blick war das trübe Wasser, das ihn überschwemmte, wenn Wehmut sein Herz quälte. Und das ist natürlich so der Zustand der Figuren, die wirklich leiden am Leben und die eigentlich eine Todessehnsucht haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Todesliebe ist oder so, also diese Lust, ja, sondern wirklich eigentlich auch ein Leiden am Leben. Also wirklich auch etwas, was brutal dann ins Vergehen geht, ja.
Es ist ja auch so, dass diese Dorfgemeinschaft jetzt nicht abgeschlossen ist. Ab und zu gibt es Kriegserinnerungen, die abgerufen werden zum Beispiel. Das heißt, die Außenwelt spielt auch eine entscheidende Rolle, um dieses Dorf, glaube ich, zu verstehen, Frau Persson. Wie ist das Verhältnis von Innen und Außen hier?
Ja, ich würde, was diese Rätselhaftigkeit angeht, schon sagen, man kann einiges rekonstruieren. Also es gibt erkennbar verschiedene Zeitebenen. Es gibt auch immer wieder Figuren, die dann sagen, ja, das war 30 Jahre her. Dann gibt es so diese sehr volkstümlichen Geschichten. Also es wird ständig Wurst gegessen, es wird ständig Wurst gemacht. Es wird erklärt, wie diese Würste zustande kommen. Das Schwein wird natürlich geschlachtet, was auch eine sehr harte Szene ist eigentlich. Dazu kommt aber, dass man dann schon auch immer wieder so Signale des 20. Jahrhunderts bekommt. Also plötzlich sieht man so den bläulichen Schein des Fernsehers. Man ist in einer Bar Finesse, in der Cola getrunken wird und natürlich auch Schnaps und Bier. Da gibt es eine Mikrowelle. Also das heißt, es gibt schon so Annäherungen, so ein Hin und Her von außen und innen. Aber ich glaube, dass auch gerade, Sie haben anfangs auf die Naturwahrnehmung verwiesen, das ist so ein ganz wichtiger Moment und der ist eigentlich immer natürlich durch die Innenwahrnehmung dargestellt. Also es gibt Figuren, die sehr angerührt sind von Sonne, Mond und Sternen, von Feld, Wald und Wiesen, was jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber gar nicht kitschig ist in diesem Buch, würde ich sagen. Und deshalb hat man den Eindruck, die Innenwahrnehmung, auch das lässt die Lyrikerin vermuten, ist da ganz zentral. Es gibt auch nicht so diesen Zorn oder diesen Hass auf politische Verhältnisse, das könnte man ja auch vermuten in so Dorfgeschichten, dass es gegen die Peripherie geht oder dass da jetzt die Abgehängten losschreien und so gegen die Metropole.
Es ist also vor allem eines nicht, es ist kein Anti-Heimat-Roman oder
zum Beispiel,
es ist keine Hasstirade auf die Provinz oder sowas, im Gegenteil.
Nein, aber es ist eben auch keine Idylle. Das wollte ich nämlich sagen, es ist keine Idylle. Mir ist eine Szene so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, weil ich die besonders krass fand und das zeigt, glaube ich, auch, dass es schon so eine gewisse instinktive Misstrauenslandschaft so gibt gegen das, was von außen kommt. Da ist die Frau, die bereits ein uneheliches Kind hat, und da kommt einer ins Dorf, ich glaube tatsächlich, um Wurst zu machen, weil der Wurstmacher ist abgehauen. Und die Mutter sagt, aber dass du dir von dem nicht auch noch ein Kind machen lässt. Und da sagt die Frau, ja, aber der gefällt mir doch gar nicht. Und da sagt die Mutter, es reicht ja, wenn du ihm gefällst. Also das sagt ja ungeheuer viel aus, ja, auch über Gewaltverhältnisse und Gewaltverhältnisse. Aber das ist der einzige Satz dazu, ja. Deswegen, nein, es ist kein Anti-Heimat-Roman, aber es ist ganz gewiss auch nicht eine Darstellung des idyllischen Landlebens.
Aber es gibt schon Bewegungen nach draußen und wieder nach drinnen. Ja. Also die Leute gehen weg und sie gehen nach Deutschland oder sie gehen ins nächste Dorf und stellen fest, dass das nächste Dorf eigentlich sich nicht so viel unterscheidet von dem eigenen. Und wenn dann das Leben dort nicht glückt, was ja auch vorkommt, die Ehefrau verstirbt, wie so meistens, dann gehen sie auch wieder zurück in ihr eigenes Dorf. Also dieses Hin und Her und also quasi im Zwiegespräch mit außen und innen, das findet schon statt. Und es findet auch das Zwiegespräch im historischen Kontext statt. Also natürlich gibt es Referenzen an die jüngere Vergangenheit, an Umbruchzeiten und auch Referenzen an die NS-Zeit, also an etwas, was in schrecklicher Vorzeit geschah. Also da wird von Scheunen gesprochen, in denen die Menschen nicht verbrannt sind. Und dann gibt es natürlich auch noch eigene Geschichten, die sich so drüber weben. Also es hat etwas Rätselhaftes, es wird nie deutlich angesprochen, aber es schwingt, finde ich, schon sehr stark mit.
Es gibt auch Hinweise auf Juden, Hass. Ja. Also das ist so sehr verklausuliert, aber es sind immer die Rothaarigen, die in die Ferien gefahren sind und die Fische von unten anschauen. Das ist schon auch damit drin. Ja. Und deshalb ist Anti-Idylle wirklich ein wichtiges Stichwort. Es gibt auch Gewaltanspielungen. Also eine Frau ist ganz offensichtlich auch ermordet und vergewaltigt worden, was man in dieser Bar Finesse dann erfährt, so nebenbei.
Also, ich glaube, zwei, drei sogar. Mh. Am Schluss kommt wieder eine im Wald und so. Also das, die Gewalt spielt eben das, was Christoph Schröder sagte, spielt schon auch eine große Rolle.
Also wenn ich resümieren darf, bei aller Düsternis ist es doch ein Buch, was die Jury fasziniert, beeindruckt hat. Ich glaube, von dieser Autorin werden wir noch einiges hören. Es ist ein literarisches Versprechen. Die Weißen Nächte von Ursula Honeck, aus dem Polnischen übersetzt von Renate Schmidgall, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.